DevOps. Auf die Ohren und ins Hirn. Ein Podcast rund um DevOps. Von Dirk Söllner.
Hallo und herzlich willkommen zu der Fortsetzung DevOps Toolparade. Wir hatten ja beim letzten Mal mit Sandra Pasik gesprochen über das Thema, welche Tools gibt es im DevOps-Umfeld. Ja, und da wir so nett geplaudert hatten und so viel zu erzählen hatten, sind wir mit der Zeit insofern nicht hingekommen, als dass wir gefühlt wirklich erstmal mittendrin stehen geblieben sind. Und wir hatten uns da ganz kurzfristig verabredet, eine zweite Folge zu machen, einen zweiten Termin zu machen. Insofern, hier kommt jetzt der zweite Teil, die DevOps-Tool-Parade. Und ich würde sagen, Sandra, die Vorstellung können wir uns dann ersparen und auch die Definition von DevOps. Mein Vorschlag ist, dass wir einfach ganz kurz nochmal einsteigen in den groben Überblick der DevOps-Perlenkette, die du ja in einem Dokument sehr schön beschrieben hast, was wir ja eben auch, wie gesagt, bei den Shownotes verlinken werden, und dass wir dann einfach einsteigen in die einzelnen Schritte. Also insofern wäre es schön, wenn du mal ganz kurz einen Überblick gibst und dann vielleicht gleich einsteigst in das Thema Versionskontrollsystem.
Ja, erstmal hallo, schön, dass wir wieder zusammengefunden haben. Die Perlenkette besteht eigentlich aus 8 Perlen. Da sind als erste Perle zu nennen die Versionskontrollsysteme. Dann als zweites geht dann um Continuous Build, also um Bildautomatisierung allgemein. Dann gehen wir Richtung Testautomatisierung, also wie kriege ich meine Tests halt toolgestützt unter automatisiert. Dann ging es Richtung Continuous Inspection, was jetzt im LT2-Speaker jetzt nicht genau eingegangen wird, weil dazu gab es nämlich einen eigenen Speaker. Dann geht es Richtung ein bisschen oldschool, halt Firefile-Datenbanken, wie kriege ich das DevOps-mäßig oder Continuous Delivery-mäßig automatisiert. Dann eher mehr Ops-lastig als Dev-lastig ist dann halt Konfigurationsmanagement. Da geht es da darum, wie ich das automatisiert meine Infrastruktur bereitstellen kann. Dann geht es Richtung automatisierte Verteilung, also wie kriege ich stressfrei meine Software-Artefakte auf der Infrastruktur installiert. Und dann zum Schluss Continuous Controlling, Observation, das geht halt darum, wie kriege ich in der Produktion ein Monitoring hin und wie kriege ich die Produktion überwacht, ob ich mit meiner Software meine Produktziele oder Qualitätsziele damit auch erreiche. Ja, und dann sind wir beim letzten Mal eingestiegen, Versionskontrollsysteme. Da geht es halt darum, dass ich halt meinen Code visionieren möchte. Und dann haben wir, glaube ich, schon ein bisschen darüber geredet, warum ich das tun sollte. Da gibt es halt mehrere Möglichkeiten, das zu tun. Also der geile heiße Scheiß, obwohl es schon ein paar Jahre alt ist, ist halt Git, also eher so eine verteilte Versionsverwaltung. Und daraus resultieren sich dann ganz neue Möglichkeiten, wie ich die Entwickler miteinander halt arbeiten lassen kann. Da werden ja solche Sachen gerne genannt wie Feature Branch, unterstützte Entwicklung, oder die Teams sollen mit Pull Requests halt arbeiten. Und das sind halt so Möglichkeiten, die damals mit Subversion, also mit den zentralen Versionsverwaltungssystemen, eher schwer zu realisieren waren. Dass halt das Tool Git halt in der Sinne ganz neue Möglichkeiten aufbietet, wie man die Zusammenarbeit zwischen den Entwicklern halt vorantreiben kann.
Ja, vorantreiben im Sinne von zentraler Verwaltung und verteilter Verwaltung, richtig?
Genau. Also der Vorteil war, also was ich persönlich als Vorteil sehe, im Wechsel von der zentralen Versionsverwaltung, ich habe halt bei der zentralen Versionsverwaltung habe ich immer nur einen Aufschnitt auf meiner Platte. Das heißt, wenn ich zum Beispiel die Historie sehen möchte, was da für Änderungen gelaufen sind, dann muss ich immer mich mit dem Server halt verbinden. Das ist jetzt bei mir immer meistens ein Problem, weil ich jetzt als Berater unterwegs bin. Das heißt, ich arbeite gerne auch aus dem Zug heraus. Naja, und ich will jetzt kein Bahn-Bashing machen, aber oder Infrastruktur, deutsches Infrastruktur-Bashing machen, aber manchmal kommen wir halt mal da keine Internetverbindung ran.
Und ja, okay.
Naja, dann ist es halt ein bisschen blöd, wenn man jetzt vielleicht eine andere Vision braucht vom Code, dann dass man da keinen Zugriff hat. Und das habe ich mit Git halt nicht oder mit anderen verteilten Visionsverwaltungen, weil ich mir immer eine komplette Kopie des Repositories auf meiner Platte halt ziehe. Das heißt, wenn ich mal auch im Tunnel bin, im Zug, also die Historie habe ich immer bei mir auf der Platte. Das ist so der Vorteil, was ich halt so sehe. Aber ich habe mir auch sagen lassen, das ist jetzt Beraterproblem, das muss ich unbedingt jetzt auf alle Entwickler zutreffen. Von daher, aber gut, es Vielleicht kann man das als Beraterproblem halt ansehen.
Ja, okay. Wobei Beraterproblem oder eben überhaupt das Problem von auch vielleicht bei einer eher schwachen Infrastruktur, wenn man vielleicht in Teilen der Welt arbeitet, die auch in einem Büro nicht gut angebunden sind. Ich glaube, das ist wahrscheinlich in der IT-Welt wahrscheinlich eher selten, aber könnte ja theoretisch auch sein, wenn man mal absieht von deinem persönlichen Beraterproblem mit der deutschen Infrastruktur und das mal so ein bisschen globaler sieht. Also insofern die Frage vielleicht an der Stelle, wenn man Teams hat, die vielleicht an einem Ort zusammenarbeiten, also wirklich räumlich beieinander oder nah beieinander sind, gibt es da Unterschiede, also ist aus der technischen Sicht zwischen der zentralen und der verteilten Versionsverwaltung?
Ja, also es gibt das schon, denn wenn ich halt bei der zentralen Versionsverwaltung, bei der verteilten Versionsverwaltung habe ich den Vorteil, ich habe so ein, ich sag mal, für Laien gesprochen, so ein Zwei-Phasen-Commit. Das heißt, ich versioniere meine Änderungen, die ich mache, halt erstmal bei mir lokal und davon bekommen erstmal meine Kollegen halt nicht mit. Aber ich habe für mich persönlich dann nochmal so ein Sicherheitsnet von wegen, okay, wenn ich jetzt experimentieren möchte oder was ausprobieren möchte, ich kann immer wieder auf einen funktionierenden Stand zurückgehen. Und wenn ich dann sicher bin, dass die anderen das von meiner Änderung was mitbekommen sollen, dann, dann pushe ich meine Änderung halt in das Remote-Repository, wo alle halt drauf zugegriffen haben. Wenn ich das jetzt mit Subversion machen möchte, das geht erstmal mit Hausmitteln von Subversion nicht, denn da ist ein Commit jedes Mal, ich push das wirklich ins Remote-Repository, wo alle anderen halt die Änderungen gleich mitbekommen. Das heißt, da habe ich den Nachteil, also kann man auch vielleicht sagen, okay, das ist vielleicht wieder so ein persönlicher Entwicklerding, wie man halt arbeitet, aber ich habe da nicht die Möglichkeit, dass ich fein granularer halt arbeiten kann, dass ich halt kleinere Schritte machen kann in meiner Historie, sondern ich habe da immer so solche Big Bang-Commits. Und da, da ist leider, würde man sagen, okay, wo ist das Problem? Das Problem ist halt, wenn ich Fehlersuche mache. Das ist halt einfacher, kleine Änderungsunterschiede zu analysieren, als wenn ich halt große Änderungsschritte mir analysieren muss. Und das wäre zum Beispiel jetzt auch so ein Vorteil, wo ich sage, okay, so ein verteiltes Versionsverwaltungssystem könnte man auch einsetzen, auch wenn man halt vielleicht lokal zusammensitzt mit den Entwicklern vor Ort.
Ja, gut. Wobei natürlich dann letzten Endes es ja immer in der Entscheidung des Teams liegt, wie sie arbeiten.
Genau.
Und insofern, deswegen würdest du sagen, dass eine der beiden Versionen oder der Arten, mit Versionsverwaltung zu arbeiten, einen höheren Reifegrad des Teams erfordert oder ist das eigentlich egal?
Also ich habe die Erfahrung gemacht, das ist eigentlich egal. Also wenn ein neues Versionskontrollsystem irgendwo eingeführt wird, dann empfehle ich halt immer das verteilte Versionsverwaltung, weil ich kann die Konzepte einer zentralen Versionsverwaltung auch mit einem verteilten Versionsverwaltungssystem halt simulieren. Ich habe aber zusätzlich halt die Möglichkeit, zukünftig, wenn ich meinen Workflow halt ändern möchte, dass ich dann mehr Spielraum an der Stelle habe. Und dann ist halt auch dass ich halt diese Persönlichkeiten, wie jemand arbeitet, halt da unterstützen kann, wo ich sagen kann, okay, wenn du feingranular arbeiten möchtest, dann kannst du es damit tun. Wenn jemand aber große Commits machen möchte, warum auch immer, also das kann man sich darüber streiten, ob da irgendwelche Vorteile gibt, der hätte das mit einem verteilten Versionsverwaltungssystem auch noch die Möglichkeit.
Ja,
also ich sehe, also gerade bei neuen Projekten, also wenn es die überhaupt gibt, sehe ich da keine großen Vorteile, so ein zentrales Versionsverwaltungssystem halt einzuführen.
Ja, okay. Wenn ich jetzt mal so kurz zusammenfasse, der Punkt 1 war ja Versionskontrollsystem. Insofern ist es natürlich wichtig, überhaupt erstmal ein solches Versionskontrollsystem einzuführen.
Ja, natürlich.
Die Basisentscheidung.
Also ich bin dann ein bisschen radikal und sage, also wenn jemand ein Softwareentwicklungsprojekt starten möchte ohne Versionskontrollsystem, dann soll er es direkt lassen.
Ja, okay. Also ich habe das auch beim letzten Mal auch schon gesagt, ich habe das selbst bei kleinen Teams erlebt. Nun bin ich ja kein Entwickler, aber selbst bei ganz, ganz kleinen Teams, sofern ich bei den Entwicklern einen gewissen Reifegrad, einen gewissen Anspruch festgestellt habe, haben selbst die mit 2, 3 Entwicklern genauso gearbeitet, also Versionskontrollsystem, und haben für sich, für ihre Arbeit einfach den Vorteil gesehen, das, was du ja auch alles entsprechend schon dargestellt hast. Also ich glaube, das hängt dann wirklich von dem Reifegrad, von dem Anspruch der Entwickler ab.
Ja, also ich meine, wenn ich privat halt Sachen machen, also ich bin ich halt wieder radikal, weil ich halt wahrscheinlich Techie bin, aber ich zum Beispiel halt einen Artikel schreibe, ich mache das halt nicht in Word, sondern halt in so, also für Laien gesprochen, so eine Textdatei. Und dann bin ich die Sachen auch in einen lokalen Git-Repository dann ablegen. Dass wenn ich halt mal zu einem früheren Stand zurückspringen möchte, dass ich dann, wie ich das von meinem Source-Code halt gewohnt bin, dass ich da auch in meinen Artikeln halt nur meine Visionen zurückspringen kann. Also das ist halt, aber das kann man jetzt sagen, okay, sie macht das, weil sie halt Entwicklerin ist und dann das bestehende Tooling halt benutzen möchte, aber das wäre halt auch an der Stelle eine Möglichkeit, das zu tun. Also, oder wenn man alleine an einem Softwareprojekt arbeitet. Also das ist das Erste, was ich halt mache, auch wenn das kein Remote-Repository ist oder auf GitHub ist. Aber ich habe zumindest immer ein lokales Repository, wo ich dann eine Versionierung auf meinem Laptop
mache. Ja, okay, also für diesen Punkt Versionskontrollsystem, denke ich, sind ein paar Punkte wichtig. Wichtig ist, dass die Entwickler eben entsprechend den Code häufig einchecken, regelmäßig einchecken. Und regelmäßig heißt nicht einmal im Jahr, sondern in einem sehr viel kürzeren Zeitraum, dass sich die Entwickler oder die Teams für ein entsprechendes Tooling und für einen entsprechenden Workflow entscheiden und eben ihre Arbeitsweise daran anpassen, denn je nachdem, ob ich nun verteilt oder zentral arbeite, muss ich ja auch als Entwickler meine Arbeitsweise darauf abstimmen. Und ich denke, der dritte Punkt, den du auch in deinem Spicker so beschrieben hast, ist, dass das Team für den Quelltext gemeinsam verantwortlich ist, also das Thema, was du hast es genannt, Collective Ownership. Das, denke ich, sind so die drei wichtigen Punkte für dieses Thema.
Doch, ja, genau. Und das ist halt Basis, wenn wir jetzt zum zweiten Punkt rüberkommen, dann ist es halt eine Basis, um halt zum Beispiel den Bildlauf zu automatisieren. Also mit Bildlauf ist halt gemeint, okay, jetzt habe ich meinen Source Code, aber Source Code alleine macht noch keine lauffähige halt Software, sondern die muss halt erstmal übersetzt werden, dass so eine Maschine überhaupt versteht, was sie da tun soll. Und das möchte ich halt nicht manuell machen, sondern dann habe ich halt auch Skripte, die das entsprechend automatisiert tun. Das heißt, dann gehe ich einen Schritt weiter und sage, okay, dann kann ich ja das Bild weiterführen und sagen, okay, ich kann ja in meinem Visionskontrollsystem ja drauf horchen. Hat sich da was geändert an dem Stand des Source-Codes? Wenn ja, dann habe ich irgendetwas, das hat ja meistens so eine Continuous Integration, CI-Maschine oder CI-Server genommen und der dann sagt, aha, da hat sich was geändert, dann kompiliere ich das alles mal durch, also übersetze das alles mal in lauffähige Software und gucke, ob da irgendwelche Kompilierungsfehler, also Syntaxfehler zum Beispiel, vorhanden sind. Und somit habe ich ein schnelles Feedback auch Richtung Entwicklung und vor allem, wenn da mehrere Entwickler miteinander arbeiten, um zu gucken, wenn ich die Sachen zusammenführe, ob das Ganze überhaupt noch baubar oder kompilierfähig halt an der Stelle ist.
Ja, und das können die Entwickler ja auf ihrem Rechner dann auch lokal.
Ja, genau, also das ist auch das Ziel. Also das, was ich auf so einem zentralen Server ablaufen lasse, das muss auch bei mir lokal halt funktionieren. Und da gibt es halt gängige Tools, also das muss man dann nicht mit Skripten, das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwelche Tools selber schreiben muss, sondern dann nehme ich bewährte Tools. Also ich persönlich komme jetzt aus der Java-Ecke und dann sowas ist dann so wie Maven, Gradle, sondern so die gängigen Tools, die man dann einsetzt, um sowas halt automatisiert zu machen. Die bringen dann natürlich dann auch weitere Möglichkeiten, das zu erweitern, aber das könnte man im nächsten Punkt mal nochmal tiefer eingehen. Naja, auf jeden Fall, die Idee ist halt, dass, ich sag immer, die Wahrheit liegt im Build-Tool. Also wir haben manchmal so Quellen, also wir arbeiten ja nicht mit so Texteditoren, sondern mit ein bisschen ausgereiften IDEs, also Integrated Developer Environments. Das heißt, da ist halt auch ein Compiler im Hintergrund, der guckt, ob das halt alles läuft. Manchmal haben wir aber die Effekte, dass die einen halt gerne halt vom Hersteller A nehmen, die anderen gerne vom Hersteller B und da gibt es unterschiedliche Auswirkungen, wie sie auf den Source Code reagieren, die man schreibt. Und dann sagt man aber, okay, ist mir egal, was für eine Idee oder Texteditor du nimmst. Die Wahrheit liegt halt in diesem Build-Tool. Das heißt, wenn das Build-Tool sagt, hey, das ist kompilierbar, daraus kann ich halt ein Software-Artefakt bauen, dann ist das die einzige Stelle der Wahrheit, ob die Software überhaupt kompilierfähig ist oder nicht. Also ich weiß nicht, wie oft ich schon in Meetings gesessen habe und dann hieß es ja, bei mir in Eclipse funktioniert das sehr schön, aber Maven meckert und wenn Maven meckert, dann meckert halt auch das auf dem zentralen Server und dann kann ich das halt nicht ausliefern. Also
okay.
Das ist halt, also, das heißt, jeder kann sein persönliches Werkzeug nehmen, weil also für mich ist ein Texteditor halt ein Werkzeug und man muss sich halt nur auf das Build-Tool halt sich einigen und das ist dann die Quelle der Wahrheit, ob die Software baubar ist oder nicht.
so für mich als Nicht-Techie, wie viele Tools gibt es denn in dem Umfeld, die relativ gleich sind von der Funktionalität? Also sprechen wir davon, dass ich vielleicht nur ein, zwei Tools habe, oder habe ich auch wirklich eine Auswahl von, weiß ich nicht, für 9 oder 10 Tools, die wirklich eigentlich relativ nah beieinander liegen, was die Funktionalität angeht?
Umfeld sind mir was. Also 3, 4. Also wenn ich auch die Exoten nehme, sind mir bis zu 10 Tools bekannt. Ich glaube, namentlich habe ich 5 oder 6 aufzählen können. Also dann geht's halt, dann habe ich ja nicht so Java, sondern halt noch andere Sprachen, die auf der Java-Plattform aufbauen. Die bringen dann manchmal auch eigene Build-Tools mit. Also dann haben wir schon wieder, lass mal 20 sein. Und wenn ich dann sage, okay, ich möchte nicht Java benutzen oder aus der JDK-Welt rausgehe, sondern C-Sharp nehme, gibt es wieder eigene Build-Tools. Wenn ich halt Web-Frontends machen möchte, dann arbeite ich meistens mit JavaScript. Dann heißt das nicht Build-Tool, sondern Task-One, aber von Prinzip her haben sie so eine ähnliche Aufgabe, nur dass ich bei JavaScript das nicht kompilieren muss, sondern halt dann andere Checks halt laufen lassen möchte. Ja, und dann gibt es halt gerade im JavaScript-Umfeld gefühlt tauchen da jede Woche 3 neue Tools auf. In jedem Bereich. Also ich glaube, da kann man sich wochenlang drüber unterhalten.
Ist halt. Dann bleiben wir bei unseren 45 Minuten jetzt hier. Okay, gut. Sandra, die Frage ist ja bei den Teams immer Selbstorganisation. Wenn ich das richtig eben verstanden habe, hast du gesagt, Continuous Build ist wirklich eine Stelle, wo ich eigentlich die Basis schon lege für ein vernünftiges Continuous Delivery. Wie stark können denn die Teams sich hier selbst organisieren? Das heißt, wie stark oder wie weit kann ich ihnen Autonomie zugestehen bei der Auswahl ihrer Tools?
Also wenn man jetzt den neuen Klassiker, also Microservice nimmt, dann haben die Teams, ist es davon abhängig, ein bisschen wie Technologie-Stack aussehen. Das heißt, wenn ich Teams habe und sage, okay, die dürfen ihr Technologie-Stack auch selber aussuchen, dann bin ich auch gezwungen, denen die Freiheit zu geben, dass sie sich auch das Build-Tool auswählen. Denn das Build-Tool muss halt zum Technologie-Stack halt passen. Das heißt, in meinen Augen macht das wenig Sinn, Maven einzusetzen, nur weil das irgendwo zentral mal festgelegt worden ist. Und die Jungs und Mädels programmieren in Python oder in JavaScript. Vielleicht wird das sogar technisch, in dem Fall bei Python weiß ich sogar nicht, aber mit JavaScript würde es sogar bis zu einem gewissen Grad gehen. Aber ich würde mich halt trotzdem beschneiden, weil die Welt da draußen, die JavaScript oder Python benutzen, die benutzen halt ein anderes Build-Tooling oder Taskrunner in dem Sinn. Das heißt, an der Stelle würde das aus meiner Sicht wenig Sinn machen. Die andere Überlegung ist, wenn aber die Teams ähnliche Technologie-Stacks nehmen, also zum Beispiel die Teams nutzen alle Java, dann macht es schon aus meiner Sicht schon Sinn zu sagen, okay, dann lass uns ein einheitliches Build-Tool an der Stelle nehmen. Oder man muss wirklich Argumentationen finden, warum man dann an der Stelle halt abweichen sollte. Mhm. Und das ist jetzt nicht, weil man die Farbe des Logos vom Build-Tool halt schöner findet oder die beliebte Argumentation, das wird gerade auf Konferenzen gehypt, deswegen muss man das jetzt nehmen.
Ja, also, okay. Also im Prinzip schon, dass die Teams es selber entscheiden sollten oder müssten, aber es hängt auch stark von der Technologie ab.
Ja, genau. Also und dann ist halt Augenmaß. Ne? Da muss man halt gucken, welche Vorteile bringt das für den Teams, wenn sie halt beim selben Technologie abweichen. Und wenn das halt, was ja auch mal vorkommt, dass die Entwickler hier Spieltrieb halt da irgendwie ausleben wollen, dann sage ich, okay, dann sollte man vielleicht Zeit für sogenannte Pet-Projekte den Entwickler einräumen, dass sie sich da ihre Spieltriebe ausleben können und das nicht in Produktionscode halt ausprobieren.
Wenn ich so die Teams anschaue, die ich sehe, wie gesagt, bin ja kein Entwickler, bin ja eher der Betriebswirt. Was ich aber als Riesenvorteil sehe, ist, du hast ja auch gerade den Spieltrieb angesprochen von den Entwicklern. Jetzt wollen wir nicht auf die Entwickler immer so draufschlagen, aber was ich eben als Vorteil sehe, ist, dass wir wirklich eine zentrale Quelle haben, wo es funktioniert. Und eben nicht jeder sagt, ja, bei mir auf meiner Maschine funktioniert, sondern dass ich durch dieses Continuous Build einkomme, dass ich wirklich eine zentrale Stelle habe, wo es dann schon sehr früh funktioniert oder sehr früh überprüft wird, ob es funktioniert und nicht auf den einzelnen getunten Maschinen der Entwickler.
Ja, genau. Also das ist halt der Vorteil, warum man das einführen möchte und warum man auch da investieren sollte. Also ich hatte mal einen Kunden gehabt, der hat zum Beispiel, sah die Auslieferung so aus, dass sie sich halt eine Woche vor geplanten Auslieferungstermin einen Rechner gesucht haben, bei dem in Eclipse die Software halt gebaut worden konnte. Und ja, und dann kam ich da mit so einem Build-Tool daher, habe das mal automatisiert und dann hat man Release-Zeiten von der Woche reduziert, halt erstmal auf den Tag, ja. Also das ist, weil man nicht mehr gezwungen war, etwas, also eine Maschine zu suchen, wo alles halt kompilier- und baubar war, ja. Das ist, also das ist jetzt nicht nur in der Theorie, sondern in der Praxis habe ich das selber so erlebt.
Okay, gut. Wenn wir diesen Punkt jetzt so langsam zum Abschluss bringen, vielleicht eine Frage noch. Was sollte man denn beachten, wenn ich das Thema Build automatisieren möchte? Gibt es ein paar Punkte, die man da beachten sollte aus deiner Sicht?
Ja, also wenn ich mich auf ein Build-Tool einige, dann soll ich nicht versuchen, gegen Best Practices mich zu wehren. Und so, nur weil ich halt denke, dass eine bestimmte Struktur oder Anwendungsfälle oder Lifecycle mir besser gefallen, aber das Build-Tool unterstützt das nicht, weil die eigentlich ein ganz anderes Konzept dahinter stellen. Dann sollte ich nicht gegen dieses Build-Tool halt ankämpfen und das so biegen, wie das dann für mich passt. Denn die Erfahrung zeigt, das bringt nur Schmerzen. Ich kann wenig Support von der Community bekommen, sondern dass ich mich dann auf die Idee und auf das Konzept des Build-Tools mich dann aufstütze. Das sind schon solche einfache Geschichten, wie zum Beispiel die Ordnerstruktur von meines Projektes aussehen soll. Also zum Beispiel bei Maven ist das so, dass es halt eine bestimmte Ordnerstruktur halt vorgibt. Die Erfahrung zeigt halt, wenn ich mich halt bestimmte Konventionen halt halte, habe ich dann in meiner täglichen Arbeit halt weniger Schmerzen. Das heißt, ich kann mich dann wirklich auf Feature-Entwicklung konzentrieren und dann nicht wieder mit mich tagelang mit dem Build-Tool beschäftigen.
Ich finde das interessant, weil wenn ich das übertrage auf das Thema Business, da haben wir eigentlich das Gleiche, dass eben ja viele, wenn ich jetzt mal eine ganz große Parallele ziehe, SAP oder überhaupt ERP-Projekte, dass die auch dann ihre Schwierigkeiten haben, wenn sich die Personen, die mit den Tools arbeiten sollen, eben nicht umstellen wollen. Wenn ich also anfange, die Standard-Tools zu verbiegeln, um individuelle Abläufe zu ermöglichen. Und das klingt hier ja für mich genauso.
Also genau, ich meine deswegen...
Standardisierung.
Genau. Aber da ist halt beim Business, da kann man natürlich auch hinterfragen, ist es sinnvoll, dass ich meinen Geschäftsprozess halt an die Software, nur weil das SAP draufsteht, anpasse? Dann wird daraus für mich eher auch ein Schuh, wo ich sage, okay, ist es nicht sinnvoll, dass ich vielleicht mir eine Software bauen lasse, die genau auf meinen Prozess halt abwählt? Ich meine, das gibt es genügend Startups, die das halt dann machen, ne? Die kaufen kein SAP-System, sondern die haben halt eine Idee und bauen halt die Software, die zu ihren Geschäftsprozessen halt passt. Aber diese Idee lässt sich jetzt, also bevor jemand sagt, man soll sich eigene Build-Tools schreiben. Nein, also das kann man nicht zurückführen auf den Build-Verlauf, denn also wenn ich eine Java-Web-Anwendung bauen muss, das läuft immer eigentlich nach denselben Mustern ab. Also da muss man jetzt nicht unbedingt zwingen, sein eigenes Build-Tool. Ich weiß, Google und Facebook machen das, die bauen ihre eigenen Tools, aber dann kommt dieser Standardberaterspruch halt, nicht jeder ist halt Google oder Facebook an der Stelle.
Wobei wir auch jetzt die Diskussion ausführen könnten, wenn wir mehr Zeit hätten, ob auch nicht ein Auftragsabwicklungsprozess im Business überall gleich aussehen könnte. Es gibt vielleicht einzelne Ausstiege, die ein bisschen unterschiedlich sind, aber das würde uns wahrscheinlich wieder vom Thema abführen und dann müssen wir auf die dritte Folge verabreden. Also insofern, ich würde, wenn du jetzt nicht ganz Wichtiges noch hast, Thema Continuous Build verlassen und die nächste Perle zupfen. Die nächste Perle. Continuous Testing.
Ja, das ist leider immer noch ein leidiges Thema bei uns in der Softwareentwicklung, das Testen. Man fängt ja irgendwie mit manuellen Tests halt an, aber das wird bei kleinen Projekten, ist der Aufwand relativ noch überschaubar. Desto größer das Projekt wird, desto größer sind dann die manuellen Tests. Und dann merkt man halt auch, wenn man die Sachen immer wieder dasselbe tut, der Mensch ist einfach nicht dafür geschaffen, wiederholbare Abläufe in derselben Qualität abzuliefern. Das kann halt eine Maschine halt eindeutig besser. Und da ist halt die Idee entstanden, okay, wieso kann ich meine Testabläufe, wenn das immer wiederkehrend ist, auch nicht automatisieren? Und ich meine, das kann man halt auch mit Source Code halt abwickeln. Also ich schreibe meine Tests in derselben Sprache, wie ich auch meinen Produktionscode halt abteste. Und dann fange ich halt auf verschiedenen Ebenen halt an. Also bei Entwicklertests, das heißt, das sind Tests, was die Entwickler selber schreiben, da kommen auch dann verschiedene Methoden mit rein, wie man das macht. Also ich persönlich bevorzuge Test-Driven Development. Das heißt, bevor ich mit meinem Produktionscode anfange zu schreiben, schreibe ich erstmal einen Test dazu und gucke dann, okay, passt der Produktionscode zum Test. Und das hat für mich dann als Entwickler so ein Sicherheitsnetz. Das heißt, wenn ich dann auch mal Änderungen mache, weiß ich immer, im Hintergrund laufen irgendwelche Tests ab, die gucken, ob ich das, was ich tue, ob das keine Auswirkung hat auf das Gesamtverhalten vom System. Ja, da gibt es halt verschiedene Stufen. Also ich habe ja für den Entwicklertest genannt, dann teste ich vielleicht die Interaktion zwischen den Systemen. Das kann ich auch automatisiert tun. Der Tester an sich, der fängt auch mit automatisierten Tests, kann UI-Tests auch automatisieren, obwohl sie recht teuer sind in der Ausführung. Das heißt, da muss man auch ein bisschen gucken, ob ich wirklich alles damit abtesten möchte oder ob ich das nicht vielleicht für den nicht so kostspieligeren, also eher Richtung Entwicklertest, das dann runter skaliere. Und dann trotzdem bleiben immer noch manuelle Tests. Meiner Sicht machen sie Sinn, wenn das solche explorativen Tests sein sollen. Das heißt, wenn ich einfach mal ausprobieren möchte, wie die Software sich verhält, wenn der User etwas, ja, was macht, was man nicht erwartet. Also, wenn er die Software benutzt, nicht so, wie es im Handbuch steht. Also, beziehungsweise kommt eher das dazu. Ich meine, wer liest heutzutage Handbücher?
Man hat das, wenn es sie noch gibt.
Ja, wenn es sie überhaupt noch gibt, ja. Und im Endeffekt ist das ja so, man macht die Software auf und klickt erstmal wild drauf rum, gucken, wie die darauf reagiert, ja. Und da erwartet man trotzdem, dass die Software halt robust läuft. Und dann, das sind für mich so Tests, die man am besten halt manuell mal durchlesen, um zu gucken, wie reagiert die Software, wenn man etwas Unerwartetes tut.
Ja, wenn ich jetzt den Bogen mal spanne vom Continuous Build zum Continuous Testing, in beiden Fällen habe ich ja den Fall, dass die Entwickler eben auf ihren lokalen Rechnern das durchführen. Das heißt, die machen sowohl das Build, das hatten wir ja besprochen, wie auch das Testen. Und damit kriege ich ja auch noch mehr Qualität in den gesamten Erstellungs- und Auslieferungsprozess.
Genau. Richtig? Also ich habe dann mehr Feedback-Informationen. Das heißt, ich weiß dann einmal auf der einen Seite, okay, ich habe einen Source-Code, was auf jeden Fall syntaxfehlerfrei ist, weil es kompilierfähig ist. Und mit den Tests habe ich die ersten Indizien dafür auch, dass die Software auch das tut, was man von ihr erwartet. Und gerade die Entwicklertests werden auch in diesen Build-Tools halt mit eingebunden. Und das heißt, dann mein Build starte, dann laufen zumindest auch noch Entwicklertests mit. Und wenn diese Entwicklertests erfolgreich sind, dann wird daraus auch ein fertiges Software-Artefakt gestellt, die ich dann später halt zum Beispiel meinen Testern, damit sie zum Beispiel UI-Test oder Explorationstest halt machen können, dann zur Verfügung stelle. Also da unterstützen mich, also dann kann ich den Testlauf schon in meinem Bild mit rein integrieren.
Wenn ich mal überlege, wenn ich dahin komme, dass die Entwickler alle Tests wirklich codieren, also alle Tests entwickeln und automatisieren, dann habe ich damit ja auch den Vorteil, dass ich eben diese Verschwendung von ich mache es immer wieder manuell vermeide, im Sinne von Lean und von Kanban, dass ich eben einfach wirklich Dinge nur einmal durchführe und danach werden sie eben automatisiert und ich muss es eben nicht immer manuell tun.
Genau. Also gut, es gibt ja auch Stimmen, die sagen halt, ja, warum soll ich jetzt teure Entwicklerstunden dafür investieren, dass ich Tests schreibe? Dafür habe ich ja eine Test meine Tester. Also ich habe auch schon mal Kunden erlebt, die gesagt haben, die Entwicklertests dürfen an Entwickler geschrieben werden, die werden nachgelagert von unseren Testern geschrieben. Naja, und das Problem, also ich finde halt das da immer, also ich sage nicht, dass die Tester, die haben ihre Daseinsbefugnis, aber die sollten halt andere Sachen testen, als was ich als Entwickler, also die trivialen Geschichten kriege ich auch als Entwickler selber hin, beziehungsweise kriege dann direkt beim Entwickeln auch das Feedback von wegen, das, was ich mir ausdenke, funktioniert das überhaupt? Und wenn ich diese Tests nicht schreiben dürfte, wie würde ich das sonst machen? Ich würde dann vielleicht trotzdem auf der Kommandoline irgendwie starten und mal mich selber durchklicken, zu gucken, ja, tut es überhaupt das, was es tun soll? Und dann kann ich die Zeit auch nutzen, um halt diesen Tester zu schreiben. Also jetzt für Laien das versucht zu erklären.
Ja, oder ich versuche oder ich verliere natürlich die Geschwindigkeit. Wenn ich also dann als Entwickler gar nicht teste, weil das die Tester nachher machen, dann kriege ich ja die Rückmeldung, das Feedback, wo du immer wieder darauf hinweist, sehr viel später oder zu spät. Also natürlich kann ich das durchrechnen und sagen, so eine Entwicklerstunde ist teurer als eine Testerstunde. Das ist aber, wie ich finde, dann auch eine relativ kurzfristige Betrachtungsweise.
Also was ich sehr cool fand in meinem Projekt, das habe ich dann vom QA-Team auch direkt das Feedback bekommen. Die haben mir gesagt, also sie wissen, wenn sie ein Feature von der Sandra bekommen, dann die Happy Cases, die werden auf jeden Fall laufen. Die können sich dann halt auf andere Sachen spezialisieren, gucken, weil sie wussten halt, dass ich halt einen Entwicklertest schreibe. Bei anderen Entwicklern, die es vielleicht dann selber meine Oberfläche durchgeklickert haben, da haben sie immer wieder Sachen gefunden, also auf dem Papier scheinen das trivialen Geschichten dann zu sein. Und das heißt, sie mussten das wieder zurückmelden an den Entwickler. Der Entwickler musste sich dann wieder einarbeiten und so weiter. Also die Feedback-Schleifen, Zyklungen waren halt unheimlich halt lang. Also das, ich fand das ein tolles Feedback-Form. Das hat mich dann auch bestätigt, meine Arbeitsweise da, auch wenn andere, auch wenn das Management da ein bisschen am Rumieren. Also ich brauchte auch, also ein Papier brauchte ich natürlich länger als andere Entwickler, bevor ich das zum QA-Team übergeben hatte. Aber dann ich habe das so wieder rausgekriegt, weil die Zeit, wo es Richtung Produktion ging, halt geringer war als bei dem anderen Entwickler.
Also wenn man das für mich vergleicht, dann sind das auch immer philosophische Diskussionen, weil das, was du vielleicht teurer warst, habt ihr an anderer Stelle eingespart. Aber das kann ja niemand wirklich nachrechnen oder errechnen, wo der Vorteil ist an der Stelle. Sondern das ist einfach eine philosophische Betrachtungsweise, wie ich finde, zu sagen, liefere ich gute Qualität ab und dann brauchst vielleicht länger und du bist vielleicht auch teurer, aber dadurch hat man andere Vorteile, die man eben so gar nicht bewerten kann.
Ne? Ja, genau, man muss halt abstrakte Rechnungen machen. Ne? Also man weiß zum Beispiel, dass wenn ich meine Arbeit unterbrechen muss, dass ich, bis ich wieder im Kontext drin bin, dann gibt es ja solche Größen, wo man sagt, man braucht durchschnittlich 10 bis 15 Minuten, bis man wieder im Kontext ist. Ja. Und der Entwickler, der ständig einen Anruf von QA-Abteilung kriegt, der wird ja natürlich dann schon irgendwann beim nächsten Feature schon sitzen, ja. Das heißt, das muss er abbrechen, dann muss er sich wieder reindenken beim alten Feature, wie war das nochmal? Also man kann da nur eine abstrakte Rechnung dann machen.
Vollkommen richtig. Und die Anrufe nimmt er vielleicht irgendwann gar nicht mehr entgegen, weil die immer wieder nerven.
Ja, genau. Ja,
dann lass uns mal auf den nächsten Punkt gehen, der in dem Spicker nicht beschrieben ist, aber wir sollten ihn aufgrund der Durchgängigkeit schon kurz ansprechen, ist das Thema Continuous Inspection. Was verstehst du da drunter?
Ja, und das geht halt darum, irgendwann hat man ja festgestellt, ich kriege die Qualität schon, also unsere innere Qualität, also das innere Qualität, das sagen wir Entwickler dazu, ob der Source Code halt lesbar ist. Meine Lieblingsanalogie für Laien ist halt, wenn ich einen Text lese, und der besteht aus Bandwürmern. Der ist unheimlich schwer zu lesen und ich brauche 3-4 Anläufe, bis ich eigentlich den Sinn dieses Textes verstanden habe. Und dann, wenn ich den dann diesen Text nochmal umschreibe in kürzere Sätze, dann ist er meistens dann viel lesbarer für Leute, die nicht in der Thematik drin sind. Mhm. Und so ähnlich ist es gelagert auch mit Source Code. Also ich kann einen Source Code schreiben, der für die Maschine wunderbar ausführbar ist. Aber für meinen Entwicklerkollegen, der vielleicht deinen Bug fixen muss, dann kann ich das sehr relativ schwer den Source Code so schreiben, dass es schwer zu verstehen ist. Das heißt, ich soll meinen Source Code so schreiben, dass er auch für jemanden anders, der jetzt nicht in der Thematik drin ist, leicht zu lesbar ist, damit er sich leichter einarbeiten kann. Naja, und dann hat man sich gesagt, okay, dann lass Code-Reviews machen. Das heißt, dass ich meine Arbeit abgeschlossen habe, dass ich mir einen Kollegen nehme, der nochmal drüber schaut und guckt und sein Feedback dazu gibt. Und da stellt sich heraus, dass mit der Zeit immer so gewisse Best Practices, also Muster gibt, die immer wiederkehren sind, wo dann man sagt, okay, eigentlich könnte ich auch eine Maschine drüber laufen lassen, die mir dann sagt, hey, an der Stelle ist ein potenzieller Bug drin, aufgrund der, wie du das geschrieben hast. Oder hey, du hast hier eine, wir sagen dann halt so Bedingungskomplexität, das heißt, wenn wir viele Fallunterscheidungen haben im Code und auch gerne auch für verschachtelt, dann kann man sich vielleicht vorstellen, okay, wenn ich ganz oben in Source Code eine Bedingung habe, die muss ich mir aber im Kopf behalten, weil sie 100 Zeilen später Auswirkungen auf eine andere Bedingung hat. Kann man sich vielleicht vorstellen, dass es vielleicht schwierig ist. Man muss da sehr hoch konzentriert sein. Und dann gibt's halt Tooling, die mir dann sagen kann, hey, deine Komplexität an der Stelle ist hier relativ hoch. Meinst du nicht, das nochmal überarbeiten? Mhm. Das heißt aber nicht, dass jetzt diese Code-Reviews überflüssig werden, sondern das ist nur eine Unterstützung, dass man sich auf so Anführungsstrichen Trivialitäten schon Feedback von der Maschine holt. Und wenn das schon mal gut durchgelaufen ist, dass ich dann mit meinen Kollegen nochmal drüber gehen und dann vielleicht über das Design sich unterhalten kann, wenn ich vielleicht andere Design-Pattern an der Stelle oder ob ich dann vielleicht eine Architekturverletzung drin habe und mich unterhalten kann.
Ja, okay.
Und dann gibt es noch andere Trivialitäten, wie zum Beispiel, also liebster Kampf unter Entwicklern ist, ob ich für Einrückung jetzt Tabs benutze oder Leerzeichen. Das ist, ehrlich gesagt, für einen Laien schwer zu erklären, warum man darüber diskutieren muss. Ich handhabe das so, dass ich mich einfach, also ich komme meistens schon in laufenden Projekte, ich frage einfach nach, was habt ihr, Tabs oder Spaces? Und dann kann ich halt auch so eine Maschine drüber laufen lassen und dann so, um zu gucken, ob die Leute sich solche Trivialitäten überhaupt einhalten. Dann muss ich das nämlich auch nicht mit einem Code-Review umschlagen.
Aber ich kann dich beruhigen. Diese Problematik kenne ich genauso, wenn es um das Thema geht, wie baue ich Folien auf? Also selbst bei PowerPoint-Folien gibt es die Frage oder bei Word-Texten. Aber arbeite ich mit Tabs, mache ich dafür einen neuen, mache ich einen Zeilenumbruch. Also diese Banalitäten, wie du sie nennst, gibt es wahrscheinlich auch dann in allen Ecken und Enden.
Ja, super.
Jetzt heißt unser Podcast oder diese Folge ja Toolparade. Wir haben eben vergessen, beim Continuous Testing über ein paar Tools zu sprechen. Ich würde die nur der Vollständigkeit halber nochmal erwähnen. Wie gesagt, in den Notes gibt es ja auch deinen Spicker dazu. Also beim Continuous Testing reden wir über Tools wie XUnit, JBehave, Selenium, Jasmin, alles ganz schöne Namen. Beim Continuous Inspection hast du da mal so zwei, drei Tools, die man besprechen sollte?
Also wenn zum Beispiel nur darum geht, abzutesten, ob die Einrückungen richtig sind, da wird gerne im Java-Umfeld Checksile benutzt. Wenn ich zum Beispiel im JavaScript-Umfeld unterwegs bin, um zu gucken, ob man sich so an Best Practice hält, um potenziellen Bugs aus dem Weg zu gehen, da gibt's diesen JS-Lint. Dann, ich kann diese Tooling auch dazu benutzen, um zu gucken, wie meine Testabdeckung ist. Das heißt, ob die Tests auch alle möglichen Stellen meines Codes durchlaufen. Da gibt's im Java-Umfeld zum Beispiel das Jacoco. Der misst dann halt, wie hoch meine Testabdeckung ist. Und dann das Megatool im Java-Umfeld, wo man mal denkt, wenn ich das Tool einsetze, dann werde ich alle meine Code-Analyse-Probleme aus dem Wind schaffen, ist SonarQube. Aber man darf sich da jetzt auch nicht blenden lassen. Man muss da auch wieder Zeit und Energie einsetzen. Die Leute müssen ihre Arbeitsweisen anpassen, wenn ich dann solche Tooling halt einsetze. Mhm. Also ich fahre meistens mit einem Minimalset. Was ich auf jeden Fall mache, ist halt, dass ich Jacoco und Checkstyle und für potenziellen Bugs halt vielleicht noch Spot-Bugs einsetze. Und das kann ich auch wieder in meinen Bildlauf mit einbauen. Das heißt, wenn da irgendwelche Regelverletzungen gibt, dass der Bild auch bricht und auch kein Software-Artefakt dann gebaut werden. Und wenn das nicht ausreicht und der Kunde mehr möchte und auch bereit ist, seine Arbeitsweise umzustellen, dann nehme ich solche Klopper wie SonarQube an der Stelle.
Okay.
Also gut, fürs Management ist es halt fancy, also SonarQube, das hat eine fancy Web-Oberfläche. Da kann man ganz tolle Zahlen daraus generieren.
Geiles Verkaufsargument wahrscheinlich.
Ja, genau. Und bei Spotbug, Checkstyle oder Jacoco, da merkt man halt, das ist halt eine andere Zielgruppe. Da bekomme ich halt so Kommandolines-Ausgaben. Vielleicht kann ich noch HTML-Reports halt ausgenerieren, aber die sehen halt nicht so fancy aus.
Ah, okay. Gut, dann gucken wir mal zum nächsten Punkt auf deiner Perlenkette. Und der ist auch in dem Spicker wieder beschrieben. Continuous Database Integration. Was muss ich mir darunter vorstellen?
Ja, also das ist Persistenz an der Stelle und das ist halt, also ich habe jetzt keine Zahl, aber in den Projekten, wo ich war eigentlich bisher zu 90%, also das ist eigentlich eine persönliche Wahrnehmung, zu 90% wird halt Persistenz gerne eine relationale Datenbank halt eingesetzt. Es gibt dann auch andere Daten, die so NoSQL, das sind so dokumentenbasierte oder Key-Value-Datenbanken, aber was ich halt meistens sehe, ist, da werden halt gerne relationale Datenbanken. Naja, die relationalen Datenbanken haben halt, was heißt Problem, also das ist halt eine Eigenschaft von relationalen Datenbanken, dass ich halt da die Tabellenstruktur halt beschreiben muss. Das heißt, ich muss sagen, hey, leg mir bitte folgende Tabellen an, die haben folgende Spalten, in diesen Spalten dürfen nur bestimmte Datentypen gespeichert werden. Und dann ist die Herausforderung, ja, meine Software und meine Anforderungen, die ändert sich halt mit der Zeit. Am liebsten, das tun aber auch nicht alle, müsste eigentlich auch meine Datenbankstruktur mit der Zeit sich auch verändern. Und das wird eine Zeit lang, wurde das sehr wenig gemacht, weil man Angst hatte, da was zu ändern. Das könnte ja was kaputt gehen oder Daten verloren gehen. Das heißt, man hat dann angefangen, in den bestehenden Strukturen irgendwas reinzuflanschen. Das läuft vielleicht paar Jahre gut, aber irgendwann ist dann diese ganze Datenbankstruktur so unübersichtlich, dass man das war dann schon wegen der Datenbankstruktur, man sagt, okay, eigentlich müssen wir es nochmal neu schreiben. Ist aber eigentlich keine Lösung darin. Naja, und dann hat man gedacht, okay, irgendwie möchte ich ja meine Datenbanken auch irgendwie automatisiert, also die Änderungen an der Datenbankstruktur irgendwie auch automatisiert testen. Und dann fängt man halt an, auch Skripte zu schreiben, die halt meine Datenbank verändert. Und dass man die halt mit abtestet, so wie meinen normalen Source Code. Und das ist eigentlich auch das Verwunderliche an der ganzen Geschichte. Also es ist mir noch vor wenigen Jahren übergekommen, also dass man so Java-Code oder JavaScript-Code in ein Versionskontrollsystem ablegen muss. Das war für die Leute schon klar und haben wir fleißig gemacht. Aber die Skripte für die Datenbankstrukturen, was eigentlich auch Bestandteil der Software sein sollte, die flogen dann in irgendwelchen Tickets, Handbüchern, E-Mails herum. Und dann die arme Sau, die am Wochenende dann diese neuen Rollout machen musste, der musste dann halt sich die Sachen vorher irgendwie zusammensuchen und hoffen, dass das halt dann irgendwann funktioniert übers Wochenende. Und ja, und da ist halt, also im Java-Umfeld sind mir nur zwei geläufig, Flyway und Liquibase, und die unterstützen mich darin einmal, dass diese Skripte automatisiert mit ablaufen. Das heißt, wenn ich neue Release-Version meiner Software, dass sie dafür Sorge tragen, dass auch die Datenbank, die unterliegende Datenbank damit abgedatet wird. Die kann ich dann auch fürs Testen halt dann auch benutzen, um zu gucken, hey, funktionieren sie überhaupt? Und das Schöne ist auch, sie schreiben auch in der Datenbank so eine Änderungshistorie. Das heißt, ich kann, wenn es zu Problemen kommt, genau nachvollziehen, welche Skripte auf welcher Datenbankinstanz wann liefen. Und so habe ich dann einen Überblick von wegen, okay, das ist der Zustand dieser Datenbank, weil folgende Skripte gelaufen sind. Hat aber auch wieder Auswirkungen auf den Entwickler. Das heißt, den Helden spielen und mal schnell auf Produktion die Datenbankstruktur ändern oder Daten löschen, ist da halt nicht mehr. Weil dann wird das ganze System wieder ad absurdum geführt.
Und wenn ich mal schaue, über welche Tools reden wir dann da?
Ja, da kommen wir eigentlich schon mehr Richtung Operation. Das geht halt darum, dass ich ein, also für den Laien gesprochen, wenn ich so einen Laptop bestelle, das ist meistens, wenn ich Glück habe, vielleicht nur ein Windows drauf oder manchmal ist er auch blank. Und dann setze ich mich am Wochenende hin und bin mir Windows am Installieren oder ein anderes Betriebssystem und meine ganze Software drauf am Spielen. Und sowas muss man sich vorstellen, wie gibt es auch im Serverbereich. Nur im Serverbereich ist es ja nicht so, dass ich alle paar Jahre mal einen Server neu installiere, sondern da muss ja kontinuierlich Updates aufgespielt werden. Neuer Bedarf ist da, das heißt, neue Server müssen bestellt werden. Dann möchte ich gerne, dass jeder Server gleich aufgesetzt wird und nicht unterschiedlich, sodass ich weiß, okay, wenn das auf diesem Server läuft, dann wird das auf dem nächsten Server auch laufen. Ja, und dann automatisiere ich da an der Stelle. Das heißt, ich schreibe mir auch solche sogenannte Provisionierungsskripte. Das ist auch wieder Code. Das heißt, das gehört auch wieder in mein Versionskontrollsystem. Und das hat auch, das heißt, wenn ich einen neuen Server habe oder Änderungen fahren möchte, dann rufe ich halt diese Skripte auf, die den Server dann genau so anpassen, wie es in meinen Skripten steht. Hat auch hier wieder Auswirkungen auf den Entwickler. Ich darf nicht irgendwas manuell auf den Kisten machen, sondern alles muss über Skripte halt verteilt werden. Und ein paar Toolings zu nennen, also die Platzhirsche an der Stelle sind halt Ansible, Puppet, vielleicht Chef. Gibt auch Tooling, die nicht so verbreitet sind, wie Salt. Wenn jemand sich wundert, warum ich es Docker nicht genannt habe, ja, weil Docker kein Konfigurationsmanagement-Tooling ist. Das ist halt eine Container-Technologie. Das heißt, ich benutze mal ein Konfigurationsmanagement-Tool wie Ansible und Puppet, um halt meinen Docker-Daemon auf meinen Server zu installieren.
Okay. Welche Vorteile habe ich von einem automatisierten Konfigurationsmanagement? Kannst du das mal vielleicht ganz kurz nochmal aufzählen?
Mein Vorteil ist halt, ich weiß, ich habe x Server und die sehen alle gleich aus, weil sie mit den gleichen Skripten halt installiert worden sind. Und da habe ich nicht die Effekte, dass zum Beispiel auf meinem Testsystem die Software läuft, aber auf Produktion nicht, weil die unterschiedlich halt unterschiedliche vielleicht Softwarestände drauf installiert haben vom Betriebssystem oder sowas. Das kommt ja auch schon manchmal vor.
Ja, okay.
Und damit kann ich halt sicherstellen, wenn ich die Provisionsskripte von meinem Produktionsserver nehme und damit einen Testserver aufsetze, dass ich das Risiko halt da an der Stelle minimiere, dass ich dann Richtung Produktionsgang dann nochmal irgendwelche Überraschungen kriege.
Ja, okay, gut. Dann der nächste Schritt, automatisierte Verteilung.
Da geht es halt darum, dass ich jetzt hier mit meinen Entwicklern halt die Software gebaut habe, zusammengeschnürt war in so ein Software-Artefakt. Und dann geht es halt darum, dass ich dieses dieses Software-Artefakt halt auf den Server drauf kriege. Und das ist nicht nur, dass ich nun dieses Artefakt rüber kopieren muss, sondern ich muss Konfigurationen mit ausspielen. Und dann ist es halt so, wenn ich dann mehrere Umgebungen habe, wie Test, Produktion und verschiedene Staging, dann ist natürlich die Konfiguration sieht immer anders aus, weil ich dann andere Datenbankverbindungen brauche, andere User, vielleicht andere Timeouts. Also gibt es verschiedene Spielarten. Und die Idee dahinter ist halt, dass ich ein Software-Artefakt habe für alle Umgebungen und dieses Artefakt halt weiß, wie er sich in der Umgebung zu verhalten hat anhand der Konfiguration. Da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, das halt zu machen. Ich kann dann sagen, okay, ich spiele das Software-Artefakt und der guckt dann lokal auf den Server, wo er drauf ist, hey, wie soll ich mich konfigurieren? Oder er fragt halt einen Konfigurationsserver ab, hey, ich bin auf der Kiste XYZ. Wie sehen die Konfigurationen dafür halt aus? Oder ganz klassisch, ich schiebe mit dem Software-Artefakt meine Konfigurationsdatei mit auf der Kiste.
Gleich mal
und rüber, ja. Was für mich ganz wichtig ist an der Stelle, ist immer, ich muss diesen Build-Vorgang, also wie ich meine Software-Artefakt baue, und meinen Deployment-Vorgang immer trennen. Das heißt, wenn der Build fehlgeschlagen ist, darf das keine Auswirkungen auf den Deployment-Vorgang haben. Das heißt, wenn ich dann noch ein neues Deployment mache, dann geht das immer mit dem letzten funktionierenden Stand raus. Mhm. Und das heißt, wenn ich auch beim Testern zum Beispiel meinen Server halt kaputt getestet habe, dass er ein fertiges Software-Artefakt immer wieder neu draufspielen kann, ohne dass er den vorgelagerten Build-Vorgang nochmal antriggern muss.
Jawohl, okay. Wenn wir hier über Tools sprechen, du hast ja eben bei dem Konfigurationsmanagement schon über ein paar Tools gesprochen und soweit ich das weiß, gibt es ein paar Tools, die quasi in den beiden Bereichen tätig sind, wie zum Beispiel Ansible.
Genau, also dann da, also ich persönlich nutze dann meistens recht Ansible. Es können aber auch Shell-Skripte sein, also ich oder was Eigenes Geschriebenes. Das muss jetzt nicht fertig. Also ich habe auch schon mal gesehen, dass man ganz einfache Shell-Skripte schreibt. Das wäre zum Beispiel ein gangbarer Weg, wenn man zum Beispiel als Software-Artefakt, also das Format her zum Beispiel so ein Docker-Container ist, dann reicht zum Beispiel auch vollkommen aus, zu sagen, okay, ich schreibe ein Shell-Skript, der diese Container auf die Maschinen halt verteilt. Mhm. Oder wenn ich halt in größeren Umgebungen bin, also vor allem in der Containerwelt, dann sind ja solche Sachen wie Kubernetes oder Docker Swarm dann halt gehypt und die helfen einem auch dabei, die Sachen halt zu verteilen und sogar automatisiert zu verteilen. Die haben aber auch natürlich noch andere Aufgaben, aber das sind dann spezielle Container-Eigenschaften, die sie dann vermitteln.
Gut, dann soweit ich deinen Spicker verstanden habe hier, wären wir jetzt durch, was so das ganze Thema Tooling angeht. Habe ich das richtig verstanden oder
genau.
Richtig interpretiert? Jawohl, weil wir haben jetzt auf deinem Spicker noch ein paar Themen, wo ich sagen würde, Mensch, da könnte man vielleicht nochmal einen separaten Podcast für machen, separate Aufnahme, weil das ja eben nicht mehr die Tools an sich sind. Also wenn du einverstanden bist, würde ich sagen, beenden wir jetzt die Toolparade.
Ja, gerne.
Okay, gut. Also, beenden heißt Toolparade, aber wie gesagt, der Spicker bietet noch Chancen, ein paar andere Sachen zu machen. Ja, vielleicht machen wir später nochmal eine weitere Aufnahme und greifen da nochmal drauf zurück. Gibt es irgendwo einen Punkt, den du nochmal so beim Rückblick auf diese beiden Folgen nochmal ergänzen wollen würdest oder war das für dich jetzt eine runde Sache?
Ja, vielleicht ein abschließendes Wort. Also Tools gibt es halt reichlich, aber im Endeffekt, ich hoffe, das kam rüber, denn dass das Sprichwort doch seine Berechtigung hat. A fool with a tool is still a fool. Das heißt, eigentlich nützt es nicht, irgendwelche Tooling einzuführen, sondern ich muss wirklich halt Richtung Organisationsstrukturen gehen und sagen, hey, das Tool kann mich unterstützen, aber auch nur, wenn ich mich gewisse Arbeitsweisen halt dann aneigne an der Stelle. Das vielleicht so als Fazit von der ganzen Geschichte. Ja.
Also aus meiner Sicht, das habe ich dabei auch rausgehört. Natürlich kann ich über Tools reden und wenn ich jemanden die Freiheit lasse, sich seine Tools auszusuchen, dann wird er natürlich auch die Tools aussuchen, die ihm genehm sind an der Stelle. Und was ich eben rausgehört habe, ist, dass man über das Thema Tool schon sehr viel auch steuern kann und dass eben von der Auswahl des Tools oder dass die Auswahl eines Tools und die effektive Nutzung, dass das schon auch davon abhängt, welchen Qualitätsanspruch haben die Entwickler an der Stelle. Und das denke ich, das wäre so aus meiner Sicht das, was du gesagt hast mit dem Tool und dem Fool an der Stelle.
Ja, genau.
Gut, ja, also dann bedanke ich mich recht herzlich für die Unterstützung, für diese beiden Folgen an der Stelle, für das Verteilen, für das Teilen deines Wissens an der Stelle. Und ich freue mich auf die nächste Folge, die wir sicherlich nochmal machen zu dem Thema Continuous Controlling, Continuous Observation. Aber wie gesagt, hier zum Thema Toolparade sind wir durch. Vielen Dank, liebe Sandra.
Vielen Dank, sehr gerne.